thank you.
Vielen, eins, zwei, ja. Vielen Dank für den liebevollen Empfang hier bei euch. Nicht erst heute Abend, sondern schon die ganze Zeit. Wir fühlen uns ausgesprochen wohl. Immer wieder bin ich mit meiner Frau willkommen geheißen worden, aber ich habe auch noch drei Freunde mitgebracht. Das ist die Ilona und das ist der Simon und der Christian, die sitzen dort drüben. Und sie sind schon langjährige Mitarbeiter bei uns. Und wenn ihr ein prophetisches Gebet haben wollt, dann müsst ihr zu denen hingehen, die sind da richtig gut trainiert drin. Und sind natürlich auch nach jeder Veranstaltung an unserem Büchertisch. Ich möchte auch noch auf etwas hinweisen, wenn ich darf. Ihr habt ja gehört oder mitbekommen, dass wir in Lüdenscheid eine Arbeit haben, seit über 30 Jahren, wo wir Drogenabhängigen helfen. Und da sind Hunderte, vielleicht mehr als Hunderte, frei geworden von ihrer Heroinsucht im Laufe der Zeit. Und wir haben zwei Bücher rausgebracht. Das heißt, einer heißt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Lauter Zeugnisse von Menschen, die frei geworden sind, frei geblieben sind. Das ist ja das Wichtigste. Und ein anderes heißt, wir waren wie die Träumenden. Das ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Und die kann man sehr gut selber lesen. Und dann wird man im Glauben erbaut. Und man kann sie noch besser weitergeben. Am besten, man kauft sich so ein Zehnerpack. Und dann, wer möchte das haben? Ja, da drüben. Und vielleicht haben sich manche gefragt, was machen die denn da in Lüdenscheid? Es fing alles an mit einem Gebet für die Stadt. Wir kamen nach Lüdenscheid und wir fingen an zu beten für die Stadt. Und ruckzuck haben sich andere Christen aus der Stadt eingegliedert. Pastoren kamen aus den unterschiedlichsten Kirchen. Leute von den Hecken und Zäunen kamen, haben sich bekehrt im Gebetsabend für die Stadt. Ein Blinder ist sehend geworden und vieles in der Richtung. Und dann fing Gott an zu reden und die Freie Christliche Jugendgemeinschaft FCJG wurde geboren. Und wir bekamen von der Evangelischen Kreuzkirche in Lüdenscheid das größte damalige Hotel der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt, um Drogenabhängigen zu helfen. Und seit 1976 sind wir da drin, also über 30 Jahre. Anfangs hat man gesagt, das wird nie klappen, ihr könnt doch nicht mitten in der Stadt so eine Drogenarbeit anfangen, ihr könnt doch nicht drogenabhängige Männer, Frauen, Familien aufnehmen, das geht überhaupt nicht gut. Die Drogenszene ist direkt bei euch vor der Tür, gegenüber ist ein illegales Bordell. Wie in aller Welt soll das funktionieren? Und man hat uns totgesagt, schon nach einem halben Jahr, aber wir sind immer noch da, weil das Evangelium am besten da funktioniert, wo diese Geister herrschen. Das Evangelium funktioniert immer da am besten, wo es am dunkelsten ist, am finstersten ist. Und das haben wir erlebt über so viele Jahre. Dann ist vieles dazugekommen, andere Häuser für Hilfesuchende, Teenagerarbeit, Jugendarbeit, überkonfessioneller Gottesdienst. Jeden Samstagabend kommen wir da zusammen. Wir haben einen Gebetsberg für die Nationen seit einigen Jahren und so einen Pilgerweg. Und dann ein Gebetshaus und dort kommen Menschen aus allen Konfessionen und beten Gott an und suchen Gott für sich selber, aber auch für die Nationen. Ganze Gruppen kommen von Afrika, aus China, aus Vietnam, was weiß ich, aus Israel, um dort anzubeten, Gott zu suchen. Nicht wenige haben dort schon auch Heilung, körperliche Heilung empfangen. Und das Ganze findet dort statt, wo wir auch unser Schulungszentrum haben. Wir bilden sehr gerne junge Leute aus, auch ältere, wenn sie den Mut noch haben und Vision und Glauben, um in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Neulich haben wir ein Ehepaar ausgesandt, die sind jetzt 70 und die haben eine Arbeit in Rumänien angefangen. So, da gibt es nicht, ich bin zu alt, ich bin zu schwach oder ich bin zu jung, das gibt es alles nicht. Wenn Gott redet, dann sollte man das tun, was er einem sagt. Amen. Und ihr seid herzlich eingeladen, das mal kennenzulernen. Man kann das auch für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen miterleben. In diesem Jahr gibt es Flyer und alles Mögliche dort. Und natürlich sind wir auch in den Nationen unterwegs. Ich habe es schon erwähnt, unsere erste Auslandsbasis war dann Wien, Österreich. Über 20 Jahre helfen wir dort Drogenabhängigen. Und Wenn wir ins Ausland gehen, gehen wir immer zuallererst dahin, wo nichts funktioniert, wo nichts geht. Auf die Müllkippen oder in die Slums oder eben zu den Drogenabhängigen, wo auch sonst kaum jemand hingehen will. Und wir tun das, weil wir glauben, dass Gott ein ganz besonderes Herz für diese Menschen hat. Sein Herz schlägt immer noch für die Menschen, die ihr Leben vergeigt haben aus eigener Schuld oder auch durch das Verschulden anderer Menschen. Und wir erleben da ganz tolle Sachen. Ein Highlight vielleicht nur, um das mal hier reinzuwerfen, war, als wir einen Dienst in Sibirien anfingen, in Novosibirsk, und wir fragten in der Stadt, es war kurz nach der Wende, wo sind die Menschen, die am meisten verloren sind? Und man sagte uns, die wohnen auf einer Müllkippe. Und wir sind dann auf diese Müllkippe gegangen und haben dort angebetet. Es hat dort fürchterlich gestunken, war kein Mensch zu sehen, Ratten, Ungeziefer. Und dann plötzlich aus der Erde kam eine Frau mit mehreren Kindern. Sie waren alle drogenabhängig, der Mann war im Gefängnis. Sie haben uns angeguckt, als wenn wir gerade vom Mond gelandet wären. Und die Gegenwart Gottes hat sie so berührt, dass sich die ganze Familie bekehrt hat. Wenn ihr sie heute sehen würdet, ihr würdet nie mehr denken, dass die jemals da gewohnt haben. So, wir glauben immer noch in Lüdenscheid, dass Gottes Herz ganz besonders für diese Menschen schlägt. Und das ist unser Hauptauftrag. Und so sind wir da unterwegs in China und so sind wir unterwegs auch in den Vereinigten Staaten. Wir haben dort ein Team in Austin, Texas. Warum ich das auch noch erwähne, neben vielen anderen. Dort sind zwei Schweizer Ehepaare. Lasst mich das mal so ganz frei und offen sagen. Unser Leiter haben einige Jahre in Thailand gearbeitet und sind wunderbar unterstützt worden. Und dann hat Gott zu uns gesprochen über die Runaway Kids in Texas und in Amerika. Das sind die Teenager, die von zu Hause abhauen, auf der Straße landen und dann in Drogen absacken. Und Gott hat uns über diesen Menschen gesprochen. Und dann haben diese Schweizer und ein deutsches Ehepaar empfunden, ja, wir sollen dahin gehen. In dem Moment, wo sie diese Entscheidung getroffen haben, haben sie alle ihre Unterstützung verloren. Man hat ihnen gesagt, die Amerikaner haben genug Geld, Missionare nach Amerika zu senden. Das ist wie Eulen nach Athen zu tragen. Die haben die größten Buchläden, die haben die größten Gemeinden. Die brauchen das alles nichts. Aber ich sage euch, in Amerika gibt es auch viel Not. Und die sind dorthin gegangen und leben eine unglaubliche Hingabe an diese Kids auf der Straße. Fast täglich gehen sie dort mit einem mobilen Café hin. Gerade bekommen sie ein Grundstück geschenkt und sie bauen ein Zentrum auf, wo sie diese Leute aufnehmen wollen. Mittlerweile arbeiten wir mit etlichen Gemeinden zusammen. Und Gott hat sie versorgt bis zum heutigen Tag. Sie sind schon über 5 Jahre da. Wenn Gott uns irgendwo hinruft und wenn es auf dem Mond ist, dann wollen wir gehen. Amen. Dann wollen wir gehen. Und sie machen das hervorragend, wenn ihr für sie beten könntet, auch in diesen Tagen oder in den nächsten Tagen. Für die Schweizer Missionare in Austin, die mit uns Help International unterwegs sind, wären wir euch sehr dankbar. Gut, vielleicht soweit mal, vielleicht können wir mal aufstehen. Und vielleicht können wir uns mal so zu dritt zusammenstellen, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind. Und vielleicht könnt ihr euch mit 1 oder 2 Sätzen mal austauschen, was euch an Jesus, an dem Kreuz und an Golgatha ganz persönlich so wichtig ist. Und dann gehen wir weiter.
Manche sind schnelle Austauscher.
Nee, ist gut so.
Ja. Manche sind schnelle Austauscher. Vielleicht schließen wir nochmal unsere Augen zum Gebet. Leg doch mal eine Hand auf dein Herz. Vater, wir danken dir, dass du uns von Herzen lieb hast, dass du das demonstriert hast am Kreuz auf Golgatha durch Jesus. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du zu unserem Herzen redest heute Abend, dass du unser Herz bewegst, dass du unser Herz weit machst für das Wort des lebendigen Gottes, dass du Frucht schaffst in unserem Herzen und dass du Frucht schaffst in unserem Leben über diese Veranstaltungen hinaus. Wir beten dich an, Jesus. Und wir heißen dich herzlich willkommen, Heiliger Geist. Und wir ehren dich, Vater, mit allem, was wir sind und was wir haben, auch an diesem Abend. Und wir sagen gemeinsam laut Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ich liebe das Wort Gottes. Wir wissen alle, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Denke ich mal. Das steht ja auch oft in Fußballstadien ausgerollt, auf irgendwelchen Fahnen, irgendwelche frommen Fans. Johannes 3, Vers 16 sieht man immer wieder mal. Wisst ihr auch, was in Kolosser 3, Vers 16 steht? Ja? Gibt's jemand? Nicht gucken. Nicht mogeln. In Kolosser 3, Vers 16 steht, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Amen. Und ich möchte etwas vorlesen, heute Abend aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wo es heißt dann ab Vers 12, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Baptisten, Pfingstler oder sonst was. Und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht das Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen's nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Wir leben in sehr aufregenden Zeiten. Ich glaube, keine Generation, solange es die Gemeinde Jesu gibt, hat in so aufregenden Zeiten gelebt wie wir. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus bald wiederkommen wird. Doch bevor er wiederkommen wird, gibt es einige Prophetien in der Bibel, die müssen erfüllt werden. Und damit meine ich jetzt nicht so persönliche Prophetien, so zur persönlichen Erbauung eines Einzelnen, sondern die etwas mit Heilsgeschichte zu tun haben. Wer hätte gedacht, noch im Zweiten Weltkrieg oder einige Momente danach, dass Israel jemals wieder einen eigenen Staat haben würde, ein eigenes Land, ein eigener Staat sein würde? Und seit 60 Jahren gibt es Israel wieder. Ist ein Wunder vor unseren Augen. Entgegen vielen, vielen, vielen Angriffen, Attacken und Feindschaften. Und das ist für mich so der Zeiger an der Weltenuhr. Wenn wir wissen wollen, wie spät es ist, heilsgeschichtlich, müssen wir nach Israel schauen. So, ich will da nicht tiefer drauf eingehen. Eine andere Geschichte, die wir manchmal kaum wahrnehmen, ist die große Endzeiternte, die wir im Moment erleben. Es haben sich noch nie so viele Menschen auf der Welt zu Jesus bekehrt, in all den Jahrhunderten, wie heutzutage. Es gibt nicht nur eine große Gemeinde in Korea, die wir alle kennen. Mittlerweile die größten Gemeinden finden wir in Afrika. Ein Freund von mir, ein ehemaliger Mathematikprofessor, Pastor Kumui, er hat eine Gemeinde mit 1,7 Millionen Mitgliedern. Und wenn die Evangelisation haben, dann kommen da 7 Millionen Leute zusammen. Es ist nicht mehr Reinhard Bonnke, der die größten Veranstaltungen hat, sondern seine Schüler. Und dann kommen 7 Millionen Menschen zusammen. Alleine das mal zu denken, das zu organisieren und so weiter und so weiter. Und wenn die dann den Aufruf zur Bekehrung machen, dann werden Omnibusse und LKWs angelassen, um die Bekehrungswilligen nach vorne zu fahren. Denn es dauert viel zu lange, zu Fuß dorthin zu gehen. Als ich diesen kleinen Mann einmal in den österreichischen Bergen traf, da habe ich ihn gefragt, wann habt ihr denn euren Durchbruch bekommen? Und er erzählte mir, ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern, wir haben einen ganz normalen Sonntag Gottesdienst gefeiert im Fußballstadion mit 60.000 Menschen. Ich sage, halt, stopp. Ich habe nach dem Durchbruch gefragt, nicht nach den Ergebnissen. Er sagte, ja, da kam der Durchbruch. Und ich dachte, liebe Zeit, in Europa gibt es überhaupt keine Gemeinde mit 60.000 Leuten. Und dann kam bei denen der Durchbruch. Wie kam der Durchbruch? Plötzlich in der Anbetung senkte sich der Heilige Geist auf die Veranstaltung und ganz souverän heilte Gott unheimlich viele Leute. Und dann ging das los. Ob das in Asien ist, ob das in Südamerika ist, wo ich gerade hergekommen bin, überall werden Menschen gerettet. Und ich danke Gott jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich, Herr, danke, dass heute wieder eine unzählbar große Schar gerettet wird, dass so viele Menschen befreit werden und geheilt werden und dem Leib Christi zugefügt werden. Ich preise dich für all die Wunder, die du heute tust weltweit. Und es ist einfach toll, dabei zu sein. Jetzt magst du vielleicht denken, ja, was ist mit uns in der westlichen Welt? Ja, noch nicht so viel. Aber es kommt. Es kommt. Manchmal sagen Menschen zu mir, ja, Walter, bei uns, da ist so viel schwarze Decke und da ist so viel Widerstand. Hör auf, solche Dinge zu bekennen. Ich weiß, wir sind noch gar Samstag, wir haben noch nicht die Auferstehung, aber lass mich einen kurzen Spot auf Himmelfahrt werfen. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, da hat sich der Himmel geöffnet und er hat Jesus aufgenommen und jetzt sitzt er dort zu Rechten Gottes. Und ich finde keine Stelle in der Bibel, wo es heißt, und dann hat Gott seinen Engel gesandt und hat den Himmel wieder zugenäht. Seitdem ist der Himmel geöffnet. Und da, wo ich lebe, lebe ich immer unter einem geöffneten Himmel. Halleluja. Und da, wo ich lebe, weise ich, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha den Teufel ein für alle Mal besiegt hat. Deswegen lasst uns ihm nicht mehr Ehre geben, als ihm zusteht. Amen. So, wir leben in dieser aufregenden Zeit, überall ist Erntezeit und auch die westliche Welt wird noch einmal eine Erweckung erleben. Davon bin ich total von überzeugt. Das ist vorhergesagt worden in der Bibel. In den letzten Tagen will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Etwas anderes, was mich sehr bewegt, wo ich auch Teil von bin, die letzte Prophetie im Alten Testament ist, ich will das Herz der Väter zu den Söhnen umgekehrt wenden und so weiter und so weiter. Und im Lukas-Evangelium wird das genau wieder aufgenommen. Und wir erleben heute auf der ganzen Welt, wie Generationen wieder zusammenfinden. Denn wir haben einen Gott der Generationen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und bevor Jesus wiederkommen wird, werden wir hier viele Wunder erleben. Viele Wunder der Versöhnung von Generationen. Ich habe nicht die Zeit, heute Abend darauf einzugehen. Das größte Wunder wahrscheinlich, auf das wir zugehen, ihr Lieben. Jesus heilt seinen Leib. übernatürlich, vom Himmel her. Da geht es nicht um eine menschlich gemachte Einheit. Ist immer wieder versucht worden, immer wieder versucht worden. Das ist zum Scheitern verurteilt. Es geht um eine vom Himmel her kommende Wiederherstellung seines Leibes. Und wir sollten unser Herzen weit dafür öffnen, dass wir nicht so Menschen sind, die das Haupt von Jesus küssen, Halleluja, Halleluja. Aber wenn es um den Leib Christi geht, um den ganzen Leib Christi, da sind wir dann wie Judas. Da kreuzigen wir den Leib Christi, indem wir Trennung aufrecht erhalten, Gräben aufrecht erhalten, Mauern bauen, die dort nicht hingehören, wenn es um die Einheit des Volkes Gottes geht. Amen. Ich bin überhaupt nicht bei meinem Thema heute Abend, aber das möchte ich voraussetzen hier. Ich möchte etwas an so einen Teppich legen, weil das, was heute Abend geschehen wird, das ist ganz wichtig, dass wir dann diese Dinge auch verstehen. Und wir sollten immer wieder Versöhnung in den Leib Christi reinbringen. Wir sollten nicht voneinander, wir sollten nicht Angst haben. Wir sollten uns nicht gegenseitig verdächtigen. Wenn du Fragen hast an irgendeine Abteilung des Leibes Christi, geh doch hin und frag, was du nicht verstehst. Das ist besser, als es zu beurteilen und zu richten, ohne zu fragen und ohne den Dialog zu suchen. Das ist das Mindeste, was wir tun können, den Dialog suchen, oder? Ich war neulich in Brasilien und dann wurde ich von einigen katholischen Geschwistern abgeholt am Flughafen und eingeladen war ich von einer evangelikalen Freikirche und ich wusste nicht, dass der Pastor schon da stand, mitten in dem Pulk von katholischen Geschwistern und der überhaupt nicht mehr blickte, wen er da eigentlich eingeladen hat. Er dachte, was kommt denn da? Und ich merkte, er verdächtigte mich vieler Sachen. Und wir hatten einen wunderbaren Abend, aber er saß da wie auf einem elektrischen Stuhl. Und dachte, wow, ich kenne den Mann gar nicht. Ich habe vertraut, dass es ein guter Mann aus Deutschland ist. Und dann haben sich so viele Menschen bekehrt an dem Abend. Und dann wurde es ihm schon ein bisschen leichter um das Herz. Am nächsten Tag wurden wir von unseren katholischen Geschwistern eingeladen und da habe ich diesen Pastor mitgenommen. Und dort sind wir so liebevoll empfangen worden. Und da hat dieser Pastor all seine Fragen fragen können, die er auf dem Herzen hatte. Und als er da rausging, war es ein geheilter Mensch. An dem Abend sind so viele Menschen geheilt worden in der Versammlung. Ich glaube, das hat was miteinander zu tun. Wenn der Leib Christi in der Liebe lebt, zu der wir berufen sind von Gott, von Jesus. Er hat ja gesagt, ich gebe euch nur ein neues Gebot. Wir schlagen uns manchmal mit 1000 neuen Geboten rum. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Das ist alles Religiosität. Er hat uns ein neues Gebot gegeben. Er hat gesagt, dass wir einander so lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Daran soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wow. Was für ein Maßstab. Und das hat ganz viel mit Wertschätzung, mit Achtung, mit Respekt, mit Barmherzigkeit, mit Dialog, mit Verstehen, mit Geduld und all solchen Dingen zu tun. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir mehr von der Kraft Gottes sehen wollen, insgesamt, dann ist es wichtig, dass der Leib Christi zusammenkommt. Denn es ist doch ganz logisch, ein getrennter Leib, ein zerstückelter Leib, da wird so viel Kraft aufgehalten und da fließt so viel Kraft in andere Kanäle rein, das kann gar nicht richtig funktionieren. Und manche sagen, ich sehne mich so sehr nach der apostolischen Vollmacht der ersten Kirche. Ja, warum war diese Vollmacht so stark da? Weil sie ein Herz und eine Seele waren. Das ist etwas, was ich gefressen habe, als ich meine Bibel entdeckte und ich über die erste Kirche nachlas und dann meinen Augen nicht trauen konnte, was da stand. Ein Herz und eine Seele. Sie waren täglich beieinander, nicht nur ab und zu einer Versammlung. Jeden Tag. Das war eine Kirche, die 24 Stunden am Tag geöffnet hatte. Das war immer mein Traum, eine Kirche zu haben, die 24 Stunden am Tag geöffnet hat. In Lüdenscheid leben wir Kirche, die 24 Stunden am Tag geöffnet hat, Wir kommen nicht nur zu bestimmten Programmen zusammen, wir leben zusammen. 24 Stunden am Tag teilen wir unser Leben miteinander. Das ist abenteuerlich. Und so war diese erste Kirche. Und eine große soziale Gerechtigkeit. Diejenigen, die viel hatten, verkauften ihre Häuser, ihre Äcker. Sie mussten das nicht tun, sie taten das, weil sie Gott liebten und legten das Geld des Verkaufs, was sie für den Verkauf bekommen hatten, zu den Füßen der Apostel. Und die teilten aus, je nachdem eine Not war. Und dann wurde gesagt, und niemand sagte von sich, dass er irgendeinen Mangel hätte. Eine mangelfreie Kirche. Boah. Wenn man heute so rumreist, das Erste, was man mir erzählt, all die Defizite, all die Nöte, all die Probleme, all die Mängel, vergiss das mal. Wir sind nicht mangelorientiert, wir sind nicht problemorientiert. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, sind wir Reich Gottes orientiert und lösungsorientiert. Und diese Kirche, eine mangelfreie Kirche, hat mich vom ersten Moment an wirklich fasziniert. Und dann lesen wir, dass in diesen Tagen viele Zeichen und Wunder geschahen. Und der Herr täglich zur Gemeinde hinzutat, die gerettet wurden. Und da ging es nicht um eine 80-Mann-Gemeinde, da ging es um Tausende und Tausende und Tausende und Tausende. So, jetzt habe ich meinen Teppich gelegt für das, was kommt. Kommen wir zurück zu dem, was der Herr mir für diesen Abend gegeben hat. Wenn wir uns mit dem Kreuz von Golgatha beschäftigen, da geht es nicht nur um Sünde, da geht es nicht nur um Vergebung, da geht es nicht nur um Versöhnung, sondern da geht es um weitaus mehr als das. Und ich möchte noch einen Vers vorlesen oder zwei aus Psalm 103, wo es heißt, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Wie viele Sünden vergibt er?
Alle.
Ich verstehe kein Wort.
Alle.
Da sind wir total mit, ne? Aber dann heißt es im selben Satz, und heilet manchmal einige Gebrechen. Nein. Was steht da? Er heilet alle Gebrechen. Ich weiß nicht, was das in der Schweiz heißt. In Lüdenscheid heißt alle. Jeder. Es gibt ein anderes wunderbares Wort in dem Psalm, Psalm 107, Vers 20. Da heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Da steht nicht, er sandte irgendeinen Predigerstar oder er sandte irgendeine Methode oder er sandte irgendein Programm oder irgendetwas dieser Art. Da steht, er sandte sein Wort und heilte sie. Ein Wort für Gott ist ja auch Yahweh Rapha. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das heißt, übersetzt, das ist Hebräisch, und das heißt, der Gott, der permanent heilt. Ununterbrochen heilt. 24 Stunden am Tag heilt und heilt und heilt und heilt. Es ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders. Und als Jesus auf diese Welt kam, und als er mit dem Heiligen Geist getauft wurde und dann seinen Dienst begann, das allererste, was er gemacht hat, Menschen geheilt. Die Menschen haben ihn zuallererst als Dr. Jesus kennengelernt. Kann man das sagen? Ja. Im Alten Testament steht schon, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir sind in die Mongolei gegangen auf ein Wort des Herrn. Wir dachten, wir machen einen kurzfristigen Einsatz da von ein paar Wochen und wir werden Armen und Bedürftigen dienen mit Kleidung, mit Medizin, mit Nahrung. Und natürlich werden wir ein bisschen das Evangelium verkündigen und dann fahren wir wieder nach Hause und haben einen guten Einsatz hinter uns gebracht. Und so fuhren wir los 1992 im August und dann kamen wir in den Westen der Mongolei. Wir wussten gar nicht, dass das muslimisch war. Wir wussten nicht, dass es buddhistisch war, wir wussten, dass es atheistisch war. Die Russen hatten über Nacht kurz vorher das Land verlassen. Und Gott sprach zu uns über diesen Teil des Landes, über diese Hauptstadt, Olgi, Hauptstadt der Westmongolei. Und so tauchten wir dann da ein Und entgegen allem, was man so tun sollte als Missionar, wir kamen da völlig unvorbereitet an. Viele Unfälle unterwegs. Der Feind hat uns wirklich versucht aufzuhalten. Und als ich zu Hause war, habe ich gebetet, Gott, wie in aller Welt soll das gehen mit dem Evangelium da? Ich kann kein Russisch. Ich konnte damals noch kein Englisch. Ich kann kein Mongolisch oder sonst irgendetwas. Und der Geist Gottes sprach zu mir in unserem Wohnzimmer, geh nur, du wirst dann einen Übersetzer auf der Straße finden. Und wir kamen dort an, wir beteten ein bisschen auf der Straße. Es gab keine Geschäfte, es gab nichts zu essen, bittere Armut. Und dann trafen wir eine Frau auf einem Motorrad, die blieb vor uns stehen, eine Mongolin, und sie sprach uns im besten Deutsch an. Seid ihr aus Deutschland? Ja, herzlich willkommen in der Mongolei, ihr seid die ersten Deutschen in dieser Stadt. Und ich dachte, wo in aller Welt hat die so ein gutes Deutsch gelernt? Und habe sie dann gefragt. Und sie sagte, zu Zeiten des Kommunismus musste ich nach Ostdeutschland, in die DDR, um dort zu studieren. Und dort habe ich mein Deutsch gelernt. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und ich dachte, Gott, du hast doch wirklich alles unter Kontrolle. Jetzt gebrauchst du auch den Kommunismus, damit ich hier einen guten Übersetzer bekomme für das Evangelium. Wir denken manchmal viel zu kurz. Gott hat Mao Zedong gebraucht, um eine Einheitssprache zu schaffen in China, damit endlich die Chinesen alle in derselben Sprache die Bibel lesen können. Riesige Erweckung. So fingen wir an, das Evangelium zu verkündigen. Und gleich am ersten Tag ist ein Mann geheilt worden, einfach so. Durch keine große Methode. Wir haben angebetet, wir haben das Evangelium verkündigt. Und der Mann ist ohne Pupillen geboren worden, ein sehr alter Mann. Er hatte nur das Weiße in den Augen, er konnte nicht sehen, er musste geführt werden, er ging am Stock, er war schon gebrechlich. Und während wir das Wort Gottes verkündigten, während ich predigte, fiel der Geist Gottes auf ihn, das Wort. Und Gott tat ihm die Augen auf und schenkte ihm ein wunderbares Augenlicht. Am Ende haben sich viele Leute bekehrt, er kam nach vorne und hat das dort berichtet, vor aller Augen. Ich kann euch sagen, da war was los. Am nächsten Tag, das war ein Wunder, am nächsten Tag kamen ganze Dörfer aus der Region. Das sprach sich in Windeseile herum, ohne Computer, ohne Handys, ohne all so ein Zeug. In Windeseile sprach sich das herum. Ganze Dörfer kamen. Und was wollten sie sehen? Dr. Jesus. Wir haben gehört, Dr. Jesus ist hier in der Stadt. Wir möchten gerne Dr. Jesus sehen. Ist das wahr? Ja. Jeden Nachmittag auf dem Schwarzmarkt, wo wir gepredigt haben, jeden Nachmittag kamen zig Menschen, hunderte von Menschen manchmal zum Glauben und immer wieder dramatische Heilungen und Befreiungen von Dämonen. Als Jesus damals auftrat, das Erste, wie ihn die Menschen kennengelernt haben, war als Arzt. Denn er war ja der geoffenbarte Gott, Gott im Fleisch. Und dann hat er seine Jünger berufen und dann hat er ihnen ein gewaltiges Wort gegeben. Wer ist ein Jünger Jesu? Darf ich mal sehen hier? Könnt ihr mal winken, dass ich das so richtig sehe? Ja. Aha, heute ist was für Jünger Jesu hier. Gut. Wollen wir mal sehen. Dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das hat er immer gesagt, wenn er etwas ganz Wichtiges mitzuteilen hatte. Wahrlich, wahrlich. Wer an mich glaubt, wer glaubt an Jesus? Das sind schon ein paar weniger hier jetzt. Das kann doch nicht sein. Gerade warst du noch jünger. Naja, ein bisschen älter geworden jetzt. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird noch größere tun, denn ich gehe zum Vater. Glaubt das jemand? Kann ich mal sehen? Ich muss euch spüren, ich muss euch sehen. Gut, super. Es gab einen Mann vor langer, langer Zeit, der hieß John Alexander Dewey. Er ist in Edinburgh geboren worden, Schottland. Er hat gelebt von 1847 bis 1907. Und als junger Mann, als junger Christ zog er nach Australien und wurde dort ein Glaubensapostel seiner Tage. Unter anderem wurde er von Gott gebraucht, in die damalige moderne Kirche die göttliche Heilung wieder hineinzubringen. Junger Mann. Dann gab es parallel dazu einen Doktor, P.C. Nelson. Er war Baptistenprediger. Sehr konservativ, sehr traditionell. Er ging in eine Versammlung von diesem Heilungsprediger. Und dann sah er, wie dieser Heilungsprediger einer Frau diente. Was war mit dieser Frau los? Sie hatte Krebs im ganzen Gesicht. Ein dickes Krebsgeschwür, alles violett. Und dieser Nelson sagte später, ich habe gesehen, wie Dovi in der Gegenwart von 6 traditionellen Pastoren, die ich mitgebracht hatte, und in der Gegenwart von 3 Medizinern, ich habe gesehen, wie er seine Hand ausstreckte, den Krebs ergriff und ihn einfach vom Gesicht wegzog und die Frau war geheilt. Die 3 Ärzte stellten staunend fest, sie hatte die Haut wie ein Baby. Ich persönlich denke, Jesus hat sich nicht geändert. Ich persönlich denke, das ist unser Auftrag nach wie vor, diese Dinge im Namen Jesu zu tun. Er zog einfach den Krebs aus dem Gesicht und die Ärzte untersuchten sie sofort und konnten nur noch sagen, es ist ein Wunder. Dieser Nelson, Dr. Nelson, der das sah, er wurde sofort mit dem Heiligen Geist erfüllt und wurde der Gründer einer riesigen Pfingstbewegung. Ich liebe diese Geschichten. Wenn wir uns mit Heilung beschäftigen, müssen wir mit ein paar Klischees aufhören. Die müssen wir einfach mal zerbrechen. Es gibt nicht die Methode, wie man im Namen Jesu Kranke heilt. Oh ja, wir heben unsere Hand, wir legen unsere andere Hand auf die Stelle, wo wir krank sind und dann beten wir so eine Formel runter und dann geht's. Oder es kommt jemand, legt uns die Hand auf, betet vielleicht 5 Minuten in Zungen und es gibt keine Methode. Die Methode bei Heilung ist, dass es keine Methode gibt. Und oftmals sind wir festgefahren mit unseren Methoden und blockieren das Wirken des Heiligen Geistes. Neulich in unserem Gottesdienst vor 14 Tagen, der Gottesdienst war schon Ende, die Leute gingen schon nach Hause. Eine unserer Mitarbeiterin kam auf einmal mit einer Frau nach vorne, sagte, das muss sie dir erzählen, das muss sie dir erzählen. Und da kam eine Frau, die hatte einen schweren Sportunfall, die kam an Krücken in unseren Gottesdienst. Und während ich predigte, merkte sie auf einmal, dass sie ihre Krücken an die Seite legen kann. Merkte sie auf einmal, die Ärzte hatten ihr gesagt, du wirst dein Bein nie mehr richtig bewegen können, Schmerzen ohne Ende. Sie merkte auf einmal, ein paar Glaubensbewegungen, immer mehr. Dann stand sie auf und dies und das und jenes. Und dann kam sie nach vorne, hurra, Halleluja, vollkommen geheilt. Am nächsten Samstag brachte sie ihre Krücken als Trophäe mit und hat uns dieses wunderbare Zeugnis erzählt. Einfach so. Er sandte sein Wort und heilte sie. Wenn du willst, jetzt in diesem Moment, Jesus ist hier. Er sendet sein Wort. Und wenn du willst, ergreif es. Ich habe es gestern schon erwähnt, ein guter Freund von Jesus, Apostelgeschichte 10, Vers 38, hat ihn so vorgestellt, völlig unwissenden Menschen, hat er Jesus vorgestellt. Was würdest du sagen? Petrus hat Folgendes gesagt. Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Er ist umhergezogen. Liebe Gemeinde Jesu, die Zeichen und Wunder werden dir folgen, wenn du gehst. Einem parkenden Auto kann man nicht folgen. Warum auch? Aber Gott hat versprochen, wenn du gehst, wenn du dich bewegst, wenn du dich in diese Welt hineinbewegst, wenn du glaubst, dass du das Licht der Welt bist. Ich liebe dieses Wort. Jesus steht da im Kornfeld, seine Jünger um sich herum. paar Neugierige, paar Gucker, paar Richtigmacher, Pharisäen, Schriftgelehrten, alle waren sie da. Und dann plötzlich dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir? Haben sich umgeguckt. Wir? Ja, sagt Jesus. Herr, du bist das Licht der Welt. Nein, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Wir? Meine Zeit. Die anderen, die? Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Es ist so wichtig, dass wir das glauben. René, ich sehe dich jetzt jeden Abend hier sitzen. Und jetzt im Moment bekomme ich gerade ein Wort vom Herrn für dich. Gott hat vieles in dein Leben hineingelegt über Jahre. Aber ganz besonders in den Anfängen. Und ich habe gerade gesehen, wie Gott richtig Schätze in dich hineingelegt hat. Richtig Juwelen und Gold und Dukaten und Smaragde und Diamanten und Silber und alles habe ich gesehen. Wie in so einer Schatztruhe hat das Gott in dich reingelegt. Und er hat das vor vielen Jahren getan. Und dann hat er diese Kiste zugemacht. Hat sie so ein bisschen an die Seite geschoben. Und hat Neues, anderes in dein Leben hineingelegt, andere Schätze in dein Leben hineingelegt. Und jetzt gerade in diesem Moment habe ich gesehen, wie Gott das zusammengebracht hat. Wie auf einmal diese alte Kiste aufging und diese alten Schätze ganz neu rauskamen, sich verbunden haben mit neuen Schätzen. Und der Herr möchte dir sagen, jetzt beginnt die Zeit für dich, wo Altes und Neues in deinem Leben Reich Gottes Frucht bringen wird, wie du es dir immer ersehnt hast. Jetzt beginnt eine neue Phase in deinem Leben. Und es hat damit zu tun, dass du aufstehst, dass du deine Stimme erhebst wie eine Posaune und das Volk Gottes sammelt, das Volk meines Eigentums, dass sie mir dienen in Einheit und Liebe. Und dann habe ich gesehen, wie das passiert ist und wie du angefangen hast, diese alten und neuen Schätze auszuteilen. Und ein gewaltiger Segen ist in dieses Land gegangen und darüber hinaus. Viel Licht. Gott segne dich. Ihr Lieben, in Matthäus 4, 18 bis 22, da lesen wir, wie Jesus seine Jünger in die Nachfolge berufen hat. Jakobus, Johannes hat sie gerufen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sofort verließen sie alles, verließen sie ihren Beruf und folgten ihm nach. Ist gigantisch. Ist gigantisch. Was würdest du sagen, wenn Jesus sagen würde, hey, lass mal deinen Bäckerberuf, häng ihn an den Nagel. Du bist Sekretärin, häng das an den Nagel. Du bist Dachdecker, häng das an den Nagel. Du bist Computerfreak, du bist Banker. Okay, das geht leichter im Moment. Häng das an den Nagel, komm und folge mir nach, ich will dich zum Menschenfischer machen. Das hat mich immer fasziniert, die sind sofort aufgestanden, haben alles liegen und stehen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Die hatten doch keine Ahnung, was es überhaupt bedeutet, Menschenfischer zu sein, oder? Sie sind ihm nachgefolgt und dann hat Jesus ihnen gezeigt, was es bedeutet, ein Menschenfischer zu sein. Lieber Freund Jesu, mach doch mal ganz sicher in deinem Leben, dass du dem richtigen Jesus nachfolgst. Dass du einem Jesus nachfolgst, den du auch wirklich in der Bibel findest. Einem Jesus, den du wirklich in den Evangelien findest. Ich habe festgestellt, viele Christen lesen schon lange nicht mehr die Evangelien. Die versteigen sich in die Briefe und in was weiß für Lehren und Theologien. Aber wenn du wirklich wissen willst, wie Jesus ist, dann musst du auch über Jesus lesen und über Jesus Bescheid wissen. Mich faszinieren die Evangelien nach wie vor. Und dann hat Jesus ihnen gezeigt, was es bedeutet, ein Menschenfischer zu sein. Und dann lesen wir dort, und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Dämonisierte, Mondsüchtige, Gelähmte, und er machte sie alle gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa und den 10 Städten aus Jerusalem, Judäa, von jenseits des Jordans. Die beste Werbung, die wir für das Reich Gottes überhaupt nur organisieren können, sind Zeichen und Wunder. Wir haben auf unserem Gebetsberg Heilungsveranstaltungen gehabt. Da sind die Leute mit der Ambulanz angekommen. Mir wurde manchmal Angst und Bange. Ein Taxifahrer brachte einmal einen unserer Mitarbeiter dort hoch, der ist später gekommen und fand keine Fahrmöglichkeiten mehr. Er ist in ein Taxi eingestiegen. Der Taxifahrer fragt, wo möchten Sie hin? Und er sagt, ich möchte auf den Gebetsberg. Da sagt er, der Taxifahrer, da wo die Wunder passieren? Und unser Mitarbeiter hat sich ein bisschen naiv gestellt und hat gesagt, was meinen Sie? Ja, neulich, da stieg da so ein Mann bei mir ins Taxi ein. Der kam an Krücken, der konnte kaum laufen, dem musste ich helfen, da überhaupt Platz zu nehmen. Den musste ich auch da hochfahren. Und dann sagt er zu mir, holen Sie mich in einer Stunde wieder ab. Also habe ich den in der Stunde wieder abgeholt. Und soll ich Ihnen sagen, was passiert ist? Da kam der Krücken schwingend daher, hat gepfiffen, hat getanzt, ist in mein Auto rein und hat gesagt, jetzt können Sie mich wieder nach Hause fahren. Ich habe alles gekriegt, was ich brauche. Wollen Sie dahin? Die beste Werbung. Da kam meine Frau, die kam von Süddeutschland und sie war krebskrank. Und dann kam sie auf uns zu. Könnt ihr für mich beten? Mein Freund stand neben mir und sagte, nein. Wir können was Besseres. Was ist denn überhaupt dein Problem? Sie sagte, ich habe Krebs und hat es erzählt. Ich sagte, wir könnten beten, ja, natürlich. Dann wird es vielleicht ein bisschen besser werden, aber wir können auch noch was anderes. Wir können dir im Namen Jesu Heilung zusprechen. Und dann bist du gesund. Und ich dachte, ach, jetzt bist du aber mal gespannt. Und sie sagte, okay. Und mein Freund sagte, it's done. Es ist geschehen. Die Frau, vielen Dank, dreht sich rum, geht zu ihrem Auto, fährt nach Hause. Da dachte ich, boah, das ist ja sagenhaft. Die hat genau geschnallt, um was es geht. Monate später bekamen wir Post, riesige Briefumschläge mit Berichten und ärztlichen Attesten, eine vollkommene Heilung. Sie hat verstanden, worum es in diesem Moment ging. Er sandte sein Wort und heilte sie. Es war keine bestimmte Methode, es ist sein Wort. So hat Jesus den Jüngern gezeigt, was es bedeutet, ein Menschenfischer zu sein. In Matthäus 8 lesen wir dann 4 verschiedene Heilungen. Die erste Heilung war die eines Aussätzigen. Er hatte so das typische Problem vieler, vieler sogenannter Gläubiger. Er kam da rein in die Menge, fand Jesus, das war schon ein Wunder in sich, denn Aussätzige durften sich Menschenmassen gar nicht nähern. Der musste ganz viele Barrieren, ganz viele Hürden musste der überwinden. Furcht und Ablehnung und er musste darauf gefasst sein, dass er rausgeworfen werden würde oder was auch immer. Aber er hat das alles durchbrochen. Er wollte, was er wollte. Und dann kam er endlich zu Jesus, fiel vor ihm nieder und dann sagte er etwas sehr Interessantes. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Herr, wenn du willst. Herr, wenn das dein Wille ist, kannst du mich heilen. Ja, meine Zeit. Was ist denn das für eine Theologie? Herr, hört sich immer unglaublich fromm an, ne? Herr, wenn du willst, kannst du mich. Allein im 2. Buch Mose finden wir 100 Stellen, wo Gott selbst sagt, ich will, ich will, ich will. Manche theologischen Aussagen gründen wir auf weit weniger Bibelstellen. Dem Propheten Jesaja heißt es 46 Mal, sagt Gott 46 Mal, ich will, ich will, ich will. In Jeremia 19 Mal, ich will, ich will, ich will. Ich bin total davon überzeugt, genauso wie zu jeder Zeit Vergebung der Schuld, der Sünde möglich ist vom Kreuz von Golgatha, ist es mit Krankheit und Heilung genauso. Manche sagen, ja, vielleicht ist es der Wille Gottes, dass ich leide. Ja, es gibt ein Leiden in der Bibel, ein Leiden nach dem Willen Gottes. Aber dieses Leiden nach dem Willen Gottes hat meistens etwas zu tun, dass wir das Evangelium verkündigen und dann verfolgt werden. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass unser himmlischer Vater so entzückt ist über die Erziehungsmethoden. Wow, jetzt werde ich mal meine liebe Tochter, meinen lieben Sohn, der versteht einfach nicht, was ich will. Ich werde ihn oder sie einfach mal mit ein paar Krankheiten segnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein irdischer Vater überhaupt nur annähernd tun würde. Manche sagen, ja, alles kommt von Gott. Ich weiß nicht, ob Krankheit von Gott kommt. Ich würde eher sagen, nein. Vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit. Krankheit kam in diese Welt durch den Sündenfall. Ich sage nicht, dass jeder Kranke, dass jeder, der geplagt ist, dass das deswegen ist, weil es ein elender Sünder ist. Das ist das überhaupt nicht, was ich sage. Aber was ich sage, dass seit dem Zeitpunkt an Krankheit auf dieser Erde herrscht. Aber was ich mich scheue zu glauben und auch zu formulieren, dass Krankheit von Gott kommt. Wo in aller Welt soll der die Krankheit hernehmen? Der müsste schon zum Teufel gehen, oder? Sich welche borgen. Kannst du dir das vorstellen? Er geht zum Teufel und borgt sich Krankheit, um dich dann damit zu segnen? Damit du erzogen wirst? Kann doch wohl nicht wahr sein. Gott will. Gott will. Gott hat auch keine Lieblingskinder. Ah, den Pastor hier, den habe ich so lieb, den heile ich immer wieder. Seine Frau? Nö. Seine Gemeindeglieder? Nö. Aber der Pastor, das ist mein Lieblingssohn. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott so ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Segen der Wiederherstellung, der vollkommenen Wiederherstellung, er gilt für dich. Jesus halte stets alle und er will das auch heute noch tun. Warum? Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. In Matthäus 12, 15 lesen wir, große Menschenmassen folgten ihm und er heilte sie alle. So viele ihn berührten, wurden komplett geheilt. Die Menschenmenge versuchte ihn zu berühren und er heilte sie alle. Wir werden nicht eine Bibelstelle in den Evangelien finden, wo es heißt, dass Jesus für irgendeinen Kranken gebetet hat. Das tun wir. Sag ich, wir sollen nicht mehr für Kranke beten? Doch, ich bete zu Hause in meinem stillen Kämmerlein, bete ich für eine Menge Kranke. Aber wenn ich mit Kranken in Berührung komme, dann versuche ich herauszufinden, um mit dem Heiligen Geist zu gehen, ihn zu fragen, wie möchtest du die Person heilen? Ich war mal beim Friseur. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Ja. Doch, ab und zu gehe ich dahin, da sitze ich da. Und ich hoffe, dieses Ganze hat ja auch etwas damit zu tun, dann, wenn diese Zeit vorbei ist und wir im Alltag leben. Dann sitze ich da und der Geist Gottes sagt zu mir, geh ins Krankenhaus, geh zu der und der Frau, und führe sie zu Jesus. Was war das für eine Frau? Das war die Mutter von meinem Freund. Ich kannte sie über Jahre, 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 Jahre. Mein Freund in meinem Alter pflegt seine schwer, wirklich dement kranke Mutter vorbildlich. Die bekommt einen Schlaganfall und ist halb sterbend oder mehr sterbend als lebend im Krankenhaus. Und ich sitze da und der Geist Gottes sagt, geh dahin. Und führe sie zu Jesus. Ihr Lieben, wir müssen das genau das tun, was er uns sagt. Wir dürfen das nicht interpretieren, wenn er zu uns spricht. Wir dürfen das nicht runternivellieren auf unsere Ebene. Seine Mutter hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Und ich meine, das erste Wunder war ein verrücktes Wunder, oder? Die waren ja schon alle betrunken. Und dann kommt das Ding da mit dem Wein. Ja, 600 Liter. So große Feste, Barfeste, 600 Liter. Und er sagt, tut mal Wasser da rein. Und die sagten, wir brauchen kein Wasser, wir brauchen Wein. Und er sagt, tut mal Wasser da rein. Und dann 600 Liter Wasser wurden in die Fässer gefüllt. Und dann kam der Speisemeister. Es war der beste Wein, den er je gekostet hat. Da haben viele, viele Christen ein Problem mit, dass Jesus das getan hat. Aber manche interpretieren das so. Die sagen dann, naja, das war das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein. Und als die Leute das dann getrunken haben, hat er es wieder in ihrer Speiseröhre verwandelt von Wein in Wasser, sodass sie nicht betrunken waren. Was will ich euch sagen? Sie sagte, was er euch sagt, das tut. Exakt genau das. Also gehe ich zum Krankenhaus. Und weil es für mich so unmöglich war, habe ich gesagt oder gedacht, ja, ich werde für die Frau beten. Und sofort kam der Geist Gottes und sagte, das habe ich dir nicht gesagt. Du sollst sie heute zu mir führen, zu Jesus. Ich ins Krankenhaus, mache jetzt eine längere Geschichte kurz, mache die Tür auf und da liegt diese Frau, 88 Jahre. Da liegt sie halb im Bett und halb draußen. Oh, oh, und ich dachte, Hilfe. Ich werde für sie beten. Ne, das ist immer so, was uns dann einfällt, wir fangen an zu beten. Ihr Lieben, beten, ich glaube an Gebet, wir haben Gebetsberg. Aber wenn wir anfangen zu beten, wenn wir handeln sollen, dann ist das völlig am Fehl am Platz. Also habe ich gesagt, Herr, ich brauche Weisheit. Wie kann ich diese Frau zu Jesus führen? Und die Bibel sagt, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann sollst du den Herrn bitten und er wird dir Weisheit geben. Schon mal jemand gelesen? Gut. Also bekam ich eine unglaubliche Erkenntnis. Ich habe diese Frau so behandelt, als wenn sie total gesund wäre. Das mache ich sowieso sehr gerne. Ich schaue die Kranken alle durch das Kreuz an. Ob das jemand im Rollstuhl ist, ob das jemand, der gelähmt ist oder blind oder taub, ich schaue sie alle durch das Kreuz an und dann sehe ich die auf einmal alle ganz anders. Drogenabhängige sehe ich frei, Dämonisierte sehe ich frei, Kranke sehe ich geheilt. Ich sehe sie auf einmal alle ganz anders. Unerrettete sehe ich erlöst. Und ich sprach diese Frau an, ich sage, Frau, sowieso, kennen Sie Jesus? Plötzlich geht so ein Fenster der Gnade auf und sie sagte, ja. Aber ich habe solche Angst. Ich gehe auf eine weite Reise und ich weiß nicht, wo die hingeht. Ich habe solche Angst. Dann habe ich zu ihr über Jesus gesprochen. Dann fing sie an zu weinen, hat Buße getan, hat gebetet, hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Ich habe geweint, ich habe gebetet. Ich dachte, boah, Gott, du bist ja sowas von gnädig. Und als wir beide gemeinsam Amen sagten, ging das Fenster der Gnade wieder zu. Und dann lag sie wieder im Bett. Oh. Ich verließ das Krankenhaus. Ich dachte, diese Frau stirbt. Heute noch an diesem Tag. Ich dachte, Gott hat mich gebraucht, die im letzten Moment vor der Hölle zu bewahren. Monate später ruft mich ihr Sohn an. Was hast du mit meiner Mama gemacht? Ich sag, was ist mit deiner Mama? Lebt die noch? Ja, und wie? Der geht es so gut. Die ist nicht mehr depressiv, die ist nicht mehr negativ. Mit einem Wort, was auch immer du mit ihr gemacht hast, aber ich habe in den letzten Monaten die beste Zeit meines Lebens mit meiner Mama. Vielen Dank, was du mit ihr gemacht hast. Halleluja. Das ist unser Gott. Darum geht es in unserem Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich auch getan habe, denn noch größere, ich gehe zum Vater. Große Menschenmassen versuchten, Jesus zu berühren. Er ist immer noch dabei, die Kranken zu heilen. Es gibt doch dieses wunderbare Wort, wir müssen doch wissen, wer Gott ist. Im Psalm 89, Vers 34, da heißt es, meine Gnade will ich nicht von dir wenden und meine Treue zu dir will ich nicht brechen. Ich liebe dieses Wort. Oder Lukas 4, 40, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm, legten die Hände auf sie und auf einen jeden und machten sie gesund. Heilung war in diesen Tagen für alle da. Zurück zu Matthäus 8. Herr, wenn du willst. Wie hat Jesus reagiert? Er hat nicht seine Jünger im Kreis aufgestellt und ein Lobpreislied gesungen. Er hat auch nicht gesagt, jetzt lasst uns mal alle ordentlich in anderen Zungen beten. Er streckt seine Hand aus. Er tut etwas. Er berührt ihn. Und er sagt, ich will's tun, sei rein. Und sofort wurde er von seinem Aussatz gesund. Das war eine Art, wie Jesus geheilt hat. Er hat nicht gebetet. In dem Moment hat er die Autorität genommen, die er vom Vater hatte, und hat genau das getan, was diesem Mann jetzt wirklich helfen sollte und geholfen hat. Das Paket war noch nicht zu Ende. Wir müssen genau hinhören, was Gott uns sagt. Genau exakt hinhören. Er sagte dann zu ihm, sag es niemand weiter. Wir sagen, sag es sofort weiter. Und das mag richtig sein, aber hier in diesem Augenblick, sag es niemand weiter, sondern geh hin, zeige dich dem Priester, geh zum Arzt, opfer deine Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Und als er das getan hat, war das Paket rund. Ich denke, wir sollten viel öfters zum Arzt gehen. Wenn wir eine heilende Segnung empfangen haben, wir sollten viel öfters zum Arzt gehen und ihm sagen, hey, check mich mal. Ich war in einer besonderen Versammlung. Unser Leiter, von dem ich erzählt habe, Bernd Mitte, er ist dramatisch frei geworden von Heroinsucht, aber er schleppte dann diese Leberzirrhose mit ins neue Leben. Und dann sitzt er doch da eines Tages bei seiner Bibel und liest Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter. In seinen Wunden bin ich geheilt. Das liest er. Keine Predigt gehört. Denkt er, wow, danke Jesus, dass du an diesem Kreuz meine kranke Leber getragen hast. Und dass ich diese Krankheit nicht mehr zu tragen brauche. Ich danke dir für eine perfekte Heilung. Er fing nicht an zu zittern. Er fiel nicht um. Er kam nicht unter den Toronto-Segen oder sonst irgendetwas. Er fühlte überhaupt nichts. Es hat doch überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun. Es hat etwas mit geistlichen Fakten zu tun. Und dann hat er das Ganze wieder vergessen. Dann kam ein routinemäßiger Check, zwecks seiner Leber. Der Arzt sagte, wir müssen dich nochmal testen. Dann sagte der Arzt, wir müssen dich mal ins Krankenhaus holen für mehrere Tage. Und dann kam der Arzt ein bisschen ärgerlich zu ihm und sagte, warum vertraust du mir nicht mehr? Und er sagte, wieso denn das? Und der Arzt sagte, sag mir doch, dass du zu einem anderen Arzt gegangen bist. Und ich möchte dich fragen, welcher Arzt das war. Und sag mir doch, wenn du mir nicht mehr vertraust. Und endlich fiel der Groschen bei Bernd und er sagte, ja, ich war beim anderen Arzt. Ja, wie heißt er denn? Ja, warum denn? Ja, dieser Arzt hat eine ganz gute Arbeit gemacht. Deine Leber ist vollkommen gesund. Da ist nichts Krankes mehr an deiner Leber. Wie heißt dein Arzt? Und er sagte, Dr. Jesus. Der Arzt hat sich bekehrt. Halleluja, hat sein Leben Jesus gegeben. Dann kommt Jesus in eine Situation, wo ein Hauptmann kommt, ein Heide. Und er sagt, Herr, mein Knecht liegt krank, er leidet, er ist geplagt. Er leidet große Qualen. Und Jesus sagt, okay, ich komme mit dir nach Hause. Hurra, Jesus kommt in unser Haus. Der Hauptmann, nicht nötig. Kannst du dir das vorstellen? Er sagt, nicht nötig. Zachäus rennt eilen los, er sagt, nicht nötig. Jesus schaut ihn ganz erstaunt an, nicht nötig? Ja, warum denn das? Ich weiß, wie Autorität funktioniert. Ich bin ein Hauptmann, wenn ich zu einem Knecht sage, spring nach links, dann springt er nach links. Und wenn ich sage, spring nach rechts, macht er das. Wenn du nur ein Wort sagst, wird mein Knecht gesund. Boah, Jesus staunt. Und Jesus hat nie Menschen geehrt, immer Glauben. Und er sagt, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und er sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und er geht nach Hause und er findet seinen Knecht vollkommen gesund. Er sagte zu Jesus, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Ich muss euch mal eine verrückte Geschichte erzählen. Bisschen ungeschützt auch, okay. Auf dem Gebetsberg kam ein Vater mit seinem Jungen, der war 10 Jahre alt. Und der hatte überall Hautausschlag. Und ich stand mit meinem Freund dort, waren verantwortlich für diese Versammlungen. Und der Vater kommt und fragt uns, könnt ihr für meinen Jungen beten? Und mein Freund sagt, ohne dass ich eine Chance hatte, überhaupt da einzugreifen, gesprächsmäßig, sagte er, woher kommst du? Er erzählte, woher er kommt. Wo wohnst du hier? In dem und dem Hotel. Sagte er, okay, nimm deinen Jungen ins Hotel, stell ihn unter die Dusche und bring ihn heute Abend geheilt mit. Da zucken manche religiöse Geister. Der Papa nimmt seinen Sohn und geht. Und ich dachte, der kommt nie wieder. Was sind das für Leute da in Lüdenscheid? Abends kam er mit seinem Sohn. Und er sagte, ich habe genau das getan. Schaut euch meinen Sohn an. Vom Scheitel bis zur Sohle vollkommen geheilt. Er sandte sein Wort. Der Heilungsgottesdienst ist voll im Gange. Warte nicht auf den Aufruf und ich lege dir die Hände auf und spreche ein schönes Gebet. Der Heilungsgottesdienst hier heute Abend ist in vollem Gange. Und Gott liebt es, wenn wir einander lieben und achten und respektieren, wenn wir schon zeichenhaft die Liebe Gottes in Einheit demonstrieren, ist schon im vollen Gange. Du brauchst nicht warten auf einen Aufruf hier heute Abend. Take it. Er sagte, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Die dritte Heilung im selben Kapitel, völlig anders. Er kommt in das Haus von Petrus und da liegt die Schwiegermutter von Petrus krank im Bett, hohes Fieber. Jesus kommt, legt seine heiligen Hände auf sie und betet 2 Vaterunser. Dann noch ein paar fromme Worte. Nein, macht er nicht. Er nimmt diese Frau bei der Hand. Das war alles. Und die Heilungskraft fließt. Die Heilungskraft fließt. Und sie steht auf. Das Fieber verlässt sie sofort. Und sofort fängt sie an zu dienen. Und festigt ihre Heilung dadurch, dass sie sofort anfängt zu dienen. Wir festigen unsere Heilung, wenn wir etwas empfangen haben und fangen sofort an, anderen Menschen zu dienen. Jesaja 58. Er greift einfach ihre Hand, Fieber verlässt sie. Am Abend bringen sie viele Dämonisierte und da lesen wir, er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was im Propheten Jesaja gesprochen ist. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit getragen. Er hat das schon getan. Das muss nicht erst noch geschehen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Im selben Kapitel kommt Jesus in eine Gegend, wo 2 gewalttätige Menschen leben. Niemand traut sich in ihre Nähe. Jesus ist immer zu diesen Menschen gegangen. Er hat sich nicht vor ihnen versteckt. Er ist nicht vor ihnen zurückgewichen. Er kommt in ihre Nähe. Das Einzige, was er zu ihnen sagt, fahrt aus. Das war's. Und in einem Moment waren sie frei. Zurück zu Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet dieselben Dinge auch tun, die ich tue, denn ich gehe zum Vater. Warum werden wir dieselben Dinge tun? Warum? Weil Jesus zum Vater gegangen ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und jetzt haben wir unser Leben Jesus gegeben, wir haben Buße getan und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wir wissen mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Halleluja. Amen. Und ich möchte dir eine gute Nachricht heute Abend vermitteln, wenn du ein Jünger Jesu bist. Der Jesus, der in dir lebt, ist nicht größer als der Jesus, der in mir lebt. Und der Jesus, der in einer Kesselin Kuhlmann gelebt hat, ist nicht größer als der Jesus, der in dir lebt. Und der Jesus, der in einem Benny Hinn oder was weiß ich für Heilungsspezialisten lebt, ist nicht größer als der Jesus, der in dir lebt. Wir müssen mal Schluss machen mit diesem ganzen auf die Bühne konzentriert sein. Und da gibt es einige besonders Gesalbte, was auch immer das heißen mag. Jesus lebt in dir. Jesus lebt in mir. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr lieben Kinder, ihr seid von Gott. Du bist von Gott. Und wenn du deinen Mund aufmachst und sprichst, dann ist dasselbe, als wenn Gott sprechen würde, weil der Geist Gottes in dir lebt. Und wenn du handelst, dann handelt Gott. Und wenn du die Hände auflegst, dann legt Gott die Hände auf. So einfach ist das. Und alles, was wir benötigen, ist eine immer stärker werdende Sensibilität für den Heiligen Geist, wie er das in unserem Leben tun will. Weil er zum Vater gegangen ist, deswegen werden wir dieselben Dinge tun und noch größere. Ich liebe diese Schriftstelle. Aufgrund der Einsetzung Jesu zur rechten Hand des Vaters in der Höhe, auf dem Thron der Autorität, kannst du als Glaubender deine Arme ausstrecken und die Heilungskraft Jesu in das Leben anderer Menschen hineinbringen. Wisst ihr, wer das am besten kann? Kinder. Die glauben so einfach und die glauben so naiv. Und wir haben mit Kindern Training gehabt. Ich weiß noch, 2000 Kinder habe ich sie kurz trainiert, wie man Kranke heilt. Und dann haben sie es angewandt. Und fast alle hatten sie irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Problemchen, Magen, Kopf, alles mögliche hatten die da in dem Meeting. Und dann haben sie das angewandt, was ich ihnen gesagt habe. Und von all denen, die krank waren, sind alle gesund geworden, bis auf einen. Das waren Hunderte. Und dann habe ich den einen gefragt, was ist mit dir? Ja, ich habe noch Bauchschmerzen. Nochmal gebetet, zack, dann war er auch gesund. Mit Kindern funktioniert das oft am besten, weil die so einfach sind und so im positiven Sinn verstanden, naiv. Ich war in der Ukraine. Und dann kamen eines Abends viele ältere Leute auf mich zu und hielten mir ihre Taschentücher hin. Ich sagte, was wollt ihr? Kannst du mal deine Hand da drauf legen? Ich sagte, warum? Wir haben so viele kranke Ehemänner und wir haben so viele kranke Familienangehörigen zu Hause. Die können nicht zu diesen wunderbaren Veranstaltungen gehen. Wir wollen die Tücher auf sie legen, damit sie gesund werden. Habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ich sagte, woher habt ihr das? Ja, liest du deine Bibel nicht? Habe ich meine Hände überall draufgelegt, habe gedacht, wow. Am nächsten Abend brachten sie die mit. So viele von denen, die bettlägerig waren, brachten sie die mit. Und viele von ihnen haben ihr Leben Jesus gegeben. Das ist doch unser Auftrag. Geht hin, verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Heilet die Kranken, nicht betet für die Kranken, heilet die Kranken, treibt die Dämonen aus, reinigt die Aussätzigen, weckt Tote auf, sprecht, das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Wir machen als Gemeinde Jesu so viel, was mit Jesus gar nichts zu tun hat. Und vielleicht ist das der Punkt, an dem wir alle umkehren müssen, dass wir endlich Jünger Jesu werden und dass wir endlich diese Dinge tun, die Jesus auch getan hat und noch größere, weil er ist ja beim Vater und die Welt wartet darauf, dass seine Liebe offenbar wird und bekannt wird. Vielleicht das noch zum Schluss. Wir haben eine junge Frau in der Mongolei, die war 14 Jahre alt, da starb ihr buddhistischer Großvater. Sie war ein halbes Jahr gläubig. Und das hat ihr das Herz gebrochen. Sie ist zu ihrem Großvater gegangen, hat ihn an der Hand genommen und hat gesagt, Großvater, in dem Namen Jesus, du musst zurückkommen. Und dann schlug er seine Augen auf und das Leben hatte ihn wieder. Und dann hat er ihr erzählt, was er erlebt hat in der unsichtbaren Welt und hat sofort seine Knie gebeugt und hat sein Leben Jesus gegeben. Dann hat er noch 2 Jahre gelebt und dann ist er friedlich nach Hause gegangen im Alter von, glaube ich, 92 Jahren. Wir müssen nicht immer denken, dass wir, wer weiß wie reif, wer weiß wie theologisch gebildet und beschlagen, wer weiß wie viele Leute haben uns ihre Hände aufgelegt und ihre Salbung gegeben, meine Zeit. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast und wo dieses neue Leben aus Gott in dir durchgebrochen ist, dieselbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt worden ist, dieselbe Kraft lebt in dir und wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen und die sterblichen Leiber anderer auch. Und die Frage ist, bist du dazu bereit? Halleluja. Kann ich meinen Amen hören? Dann lasst uns mal auf.